Change by Design, der Atreus-Podcast.
Herzlich willkommen zu der heutigen Podcast-Serie Change by Design, die Praxisperspektive. Was müssen wir verändern, um zukünftig gerade die wichtigen, komplexen Infrastrukturen, Großprojektvorhaben deutlich erfolgreicher zu gestalten? Mein Name ist Uwe Germann und ich bin Mitglied im Executive Board von Atreus. In dieser Ausgabe spreche ich heute mit Herrn Thiel Schreiter, der uns aus einer sicherlich sehr spannenden Perspektive für das Gelingen von erfolgreichen Programmen und Projekten berichten wird. Bevor wir damit starten, möchte ich Thiel Schreiter einmal kurz vorstellen. 29 Jahre nationale und internationale Erfahrung im Engineering, Vertrieb und Marketing. Seit 2015 CEO und Präsident der ABP Induction LLC USA und Sprecher der Geschäftsführung der ABP Induction System GmbH in Deutschland. Berufliche Stationen zuvor waren unter anderem Vorsitzender der Geschäftsführung der ABB Automation Products GmbH, Mitglied der Landesgeschäftsleitung der ABB AG und Leiter der Division Industrieautomatisierung und Antriebstechnik der ABB AG in Deutschland. Managing Director der SMS D-Mark Südafrika, Leiter technische Vertrieb Elektro-Stahlwerke SMS D-Mark AG in Düsseldorf und noch viele weitere Stationen. Studiert hat Thiel Schreiter Elektrotechnik an der RWTH in Aachen. Thiel Schreiter ist Member of the Board Ipsen GmbH in Deutschland, Mitglied des Aufsichtsrates der Fragol AG in Deutschland und Aufsichtsratsvorsitzender der Schule Schloss Salem, wo Thiel Schreiter auch zur Schule gegangen ist. Sehr schön, dass du die Zeit gefunden hast, dass wir heute zum Podcast zusammenkommen, Thiel.
Ja, Uwe, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Ja, Thiel, wie schafft man es, komplexe Infrastrukturprojektvorhaben deutlich erfolgreicher zu gestalten? Ich hatte schon einige Gäste und ich freue mich ganz besonders jetzt auch heute deine Perspektive zu hören. Was ist denn deiner Meinung nach entscheidend für den Erfolg von Großprojekten? Ist es mehr die Planung? Ist es die Durchführung? Wo würdest du den größten Wert drauflegen?
Ja, ich glaube, wenn es um Großprojekte geht, müssen wir natürlich erstmal gucken, waren sie eigentlich früher so viel besser? Müssen wir uns auf heute konzentrieren?
Richtig.
Heute Themen.
Ja, genau.
Und ich glaube, wir verklären immer die Vergangenheit und sehen die Probleme in der Gegenwart. Schauen wir uns einfach mal den Kölner Dom an. Da war ist so ein typisches Großprojekt aus der Vergangenheit. So viel ich weiß, hat der mal 300 Jahre geruht. Und man hat gesagt, wenn der Dom fertig ist, geht auch die Welt unter. Ich glaube, das Wahrzeichen von Köln war der Kran auf dem Dom.
Okay.
Oder wenn wir uns den Eiffelturm ankommen, heute bestimmt eine Erfolgsstory für Paris. So hat man den damals natürlich stark bekämpft. Die Pariser wollten ihn gar nicht. Und ich glaube, er ist doppelt so teuer und doppelt so schwer geworden, wie er einmal ursprünglich geplant worden ist. Die gute Story da war, glaube ich, schon nach der Weltausstellung hat er sein Geld wieder reingespielt. Brockdorf ist uns vielleicht auch noch in Erinnerung. Du erinnerst dich sehr wahrscheinlich auch noch. Brockdorf allein hatte 4 Jahre Baustoppzeit, weil hier einige Gerichtsverfahren geklärt werden müsste. Also ich glaube, wir hatten auch in der Vergangenheit Themen, gerade bei Großprojekten und gerade bei politischen Großprojekten, aber auch bei industriellen Projekten. Noch ist ja auch schon wieder fast über 2008 her, Thyssen, damals in Brasilien, ist ja im Anlagenbau ein großes Thema gewesen, auch völlig teurer geworden. Und also ich glaube, wir haben auch damals Projekte gehabt, die nicht gut gingen. Wir hatten aber auch Projekte, die gut sind. Die Münster Brücke zum Beispiel, ich glaube, die ist gerade feiert Jubiläum, die ist viel günstiger rausgekommen und schneller. Also es gab auch gute Projekte und dasselbe gilt auch wie heute. Ich glaube, wenn alle Großprojekte schief laufen würden, dann wären wir in der Industrie auch nicht erfolgreich. Wo ist denn der wesentliche Unterschied, wenn du da schaust? Ich glaube, Großprojekte der Infrastrukturthematik, die sind natürlich sehr stark politisch abhängig. Und das macht die Zielsetzung sehr schwierig. Du hast gerade gefragt, was ist für mich besonders wichtig? Ich glaube, die Zielsetzung ist ein ganz wichtiger Punkt für Großprojekte. Und wenn man sich die Zielsetzung zum Beispiel von Stuttgart 21 anguckt, dann ist ja immer das große Problem, wie rechtfertigt diese Investition? Ist es wirklich wert, so viel Geld für einen neuen Bahnhof auszugeben? Wann spielt der eigentlich wirklich volkswirtschaftlich das Geld wieder ein?
Und
bringt die politischen Diskussionen mit sich? Das ist, glaube ich, ein Riesenunterschied, ja.
Definitiv. Wenn du von Zielsetzung sprichst und du hast gerade kurz die Differenzierung aufgemacht zwischen Infrastrukturgroßprojekten und industriellen Großprojekten, hast nochmal gesagt, dass bei Infrastrukturgroßprojekten da die politische Dimension damit einhergeht. Jetzt hatte ich in einem früheren Podcast, hatten wir das Thema Zielbild einfach mal ganz besonders betrachtet, in dem Fall mit dem Vorstand Dirk Poten, seinerzeit Vorstand der Adesso AG. Da ging es darum, wie gestalte ich ein Zielbild in Projektvorhaben, um Orientierung zu geben. Ne? Da ging es allerdings primär, die Motivation hochzuhalten, ne? Mit einem solchen Zielbild. Arbeitest du mit solchen Zielbildern in komplexen Projekten? Und
ja, also auf jeden Fall. Ich glaube, es ist eben für uns im industriellen Bereich, und wir sind ja im Anlagenbau, im metallurgischen Anlagenbau tätig, relativ einfach, das Zielbild zu bestimmen. Was heißt relativ?
Hast du ein Beispiel, Till, an dem du das ein Stück weit illustrieren kannst, wie du damit umgehst?
Ja, also es ist, glaube ich, wichtig in der Vertragsgestaltung mit dem Kunden. Also ich glaube, wichtig ist wirklich, dass wir uns intensiv mit dem Kunden im Vorfeld auseinandersetzen, was er mit diesem Projekt erreichen will. Und ich glaube, diese Frage ist immer wichtig, dass man sich stellt, dass man sagt, wer an diesen Projekten tätig ist, was wollt ihr damit erreichen oder wie definiert ihr am Ende Erfolg für euer Projekt? Und wir haben es sehr häufig, dass wir am Anfang Anfragen für Anlagen bekommen. Die sind sehr, sehr schön und detailliert spezifiziert. Und wenn wir dann in den Dialog mit dem Kunden eintreten, dann verändert sich die Spezifikation, weil wir mit dem Kunden zusammen herausarbeiten, dass wir sagen, das, was du möchtest, was du nachher erreichen willst, das kannst du mit der Spezifikation, die du hier aufgestellt hast, gar nicht hinkriegen. Und ich glaube, wenn wir so weit gekommen sind und wir Kunden haben, mit denen wir das so umsetzen können, dann haben wir ein sehr sauberes und klares Zielbild, weil wir dann wirklich einen Scope haben, den wir ja sehr genau definieren können und abarbeiten können. Und das ist natürlich der Vorteil des industriellen Anlagenbaus, verglichen jetzt mit den großen Infrastrukturprojekten, die politischer Natur sind. Denn wenn so ein Projekt mal definiert ist, dann wird es ja auch in der Form sauber abgewickelt. Während die Infrastrukturprojekte, wenn sie Pech haben, über mehrere Legislaturperioden gehen, politische Veränderungen passieren. Und laufend, und ich glaube, das war auch in einem deiner Podcasts, ich habe es jetzt leider nicht mehr in Erinnerung, wer es war.
Okay.
Das große Problem ist ja, wenn während des Projekts eine Veränderung auftritt. Und ich glaube, der Flughafen in Berlin ist ein schönes Beispiel. Hm. Da wurde ständig dran rumgebastelt an der Ausschreibung, da wurde hier noch was zugeführt, da wurde da noch was zugefügt, dann stimmte der Brandschutz nicht mehr. Und das ist ja die größte Gefahr für ein Projekt, dass du, wenn du während der Abwicklung in die Zielsetzung wieder eingreifst, dann ist es ja so, als wenn du bei einem Patienten am offenen Leibe operierst und jetzt feststellst und sagst, oh, weißt du was, wir bauen da noch was anderes ein in der OP oder verändern das, und wenn das nicht sauber geplant ist, dann stirbt der Patient. Ja, und das Gleiche gilt für Großprojekte. Das haben wir im industriellen Anlagenbau, wenn wir am Anfang das Zielbild sauber herausgearbeitet haben, nicht. Das ist eigentlich, glaube ich, der große Unterschied.
Arbeitet ihr in dem Zusammenhang mit einem besonderen Werkzeug? Ich bringe einfach mal ein Beispiel. Ich habe ja selbst ein gerütteltes Maß an Erfahrung in der IT-Industrie. Und damals bei Siemens haben wir mit einem Werkzeug gearbeitet, das nannte sich Chestra. Das war ein Werkzeug, was wir damals übernommen haben von CSC Plönske. Man nannte das Hexagon of Change, ein Statement of Work. Ja, wo es darum ging, ein Projekt einfach mal so zu beschreiben, dass man aus unterschiedlichen Perspektiven den Projektscope besser versteht. Da gibt es eine technische Perspektive, eine fachliche Perspektive, eine politische Perspektive, eine kulturelle Perspektive und noch ein, zwei weitere Perspektiven. Am Ende des Tages geht es dann darum, wirklich einfach mal zu beschreiben, was macht ein solches Projekt tatsächlich aus, was soll erreicht werden und wie definiert sich Erfolg? Das ist das, was du vorhin gesagt hast. Und da hatte man ein sauberes methodisches Vorgehen, wo man sich anhand dieser Methode dahingehend entwickelt hat. Und man hatte dann auch die Möglichkeit, das war auch ganz wichtig, während eines solchen Programm- oder Projektvorhabens immer wieder hier Orientierung zu suchen, beziehungsweise da, wo Veränderungen notwendig sind, die Veränderung dort mit zu hinterlegen. Arbeitet ihr mit ähnlichen Methoden und Werkzeugen oder sagst du, Mensch, Uwe, bei uns im Geschäft ist das der kluge Kopf, das ist der gesunde Menschenverstand. Man definiert einfach mal ein klares Zielbild. Wir beschreiben ganz genau, was erreicht werden soll. Wir gehen in einen intensiven Dialog mit dem Kunden. Und dann ist es gar nicht so entscheidend, dass man da mit einem spezifischen Werkzeug arbeitet.
Ja, ich glaube, bei uns ist es eine Ebene tiefer. Also ich glaube, diese wirtschaftlichen Ziele und die unternehmerischen Ziele, die der Kunde erreichen will, das ist natürlich Aufgabe und bleibt in der Verantwortung der jeweiligen Geschäftsführung unserer Kunden. Was wir dann natürlich haben, ist, wir haben sozusagen Simulationstool. Bei uns geht es ja im Wesentlichen um Stahlwerke und Gießereien, wo wir dann ganze Abläufe simulieren können. Die nutzen wir. Und ich glaube, dann in der Abwicklung ist für uns viel wichtiger. Da arbeiten wir eigentlich mit einer transparenten Projektmatrix, wo wir wirklich alle Stakeholder, die in diesem Projekt beitragen, auflisten. Und zwar wirklich klassisch wie eine Matrix. Einmal unten, in der Längsseite einmal oben. Wer braucht was von wem wann? dass wir dort ganz schnell drüber kommunizieren können und dadurch Abwicklungsgespräche abkürzen können und jeder andere aber auch weiß, was die anderen gerade tun. Und das ist ein Tool, das hatten wir oder habe ich gar nicht selber entwickelt, das habe ich ganz gemein abgekupfert. Das war sehr erfolgreich, als wir bei Nucor Stahl, die ja sehr bekannt sind für Minimills in Amerika, ist auch einer der größten Mini-Stahlhersteller oder Mini-Stahlwerke in der Welt mittlerweile. Ja. Und da haben wir ja innerhalb von 12 Monaten ein 3 Millionen Tonnen Stahlwerk gebaut und sind dann gleich von Baustelle zu Baustelle gezogen. Und diese Inbetriebnahmen, die haben genauso funktioniert. Wir haben keine Kosten diskutiert, wir haben gar nichts diskutiert. Wir haben nur Maßnahmen diskutiert, wer wann was braucht, damit der andere war verpflichtet, es zur Verfügung zu stellen. Und am Ende hat man sich dann über etwa mehr oder weniger Kosten den Kopf zerbrochen und hat das Projekt überhaupt nicht während der Abwicklung da belasten. Wenn man das findet, und das ist, glaube ich, ganz wichtig bei unseren Projekten, da kommen die Menschen halt mit ins Spiel, wenn man diesen Mindset hat, dann kann man Projekte erfolgreich abwickeln. Und
aber Till, das ist doch ein ganz spannendes Beispiel. Sehr häufig läuft das unter die Kategorie, ja, das machen wir schon oder das ist ganz selbstverständlich. Was meine ich? Die Frage, was hat diesen Erfolg von dem Projekt ausgemacht? Was waren aus deiner Sicht in diesem Projekt vor allem die Erfolgsgaranten?
Es sind meiner Meinung immer die Menschen. Also wenn du guckst, wir haben ja auch bei uns hier, unser Logo ist ja People Technology Success bei ABP. Ich glaube, über den Erfolg, den gemeinsam haben wir schon gesprochen. In unserer Ingenieurswelt wird immer viel zu sehr auf die Technik geachtet und man glaubt immer, mit der Technik wird dann der Erfolg eingestellt. Aber der Erfolg dieser Projekte liegt bei den Menschen. Also für mich nach wie vor ganz wichtig und für meine Vertriebsmannschaft ist, sobald wir auch wieder reisen konnten nach Covid, dass wir persönlich mit den Kunden in Kontakt treten und du musst dich im wahrsten Sinne des Wortes riechen können. Also es gibt Menschen, die passen zusammen und Menschen nicht. Und wenn du, und das ist das, was ich wirklich gelernt habe, du kannst ein total tolles geplantes Projekt haben, die Spezifikation, was du anbietest als Produkt ist hervorragend, aber mit diesen anderen Menschen passt du einfach die Chemie nicht und dann kannst du dieses Projekt nicht abwickeln. Du stehst dir gegenseitig auf die Füße und beide verlieren danach dran. Das ist das Schreckliche daran. Und deswegen muss die Chemie stimmen. Also der Kern sind immer die Menschen, also unsere Mitarbeiter, aber auch die Mitarbeiter bei den Kunden, die Mitarbeiter der anderen Projektteilnehmer, die müssen Hand in Hand arbeiten können und auch Probleme lösen wollen zusammen. Denn das ist, glaube ich, auch wichtig im Anlagenbau. Kein Projekt, das ich kenne, läuft 1:1 so ab, wie es geplant ist. Das liegt in der Natur der Sache, weil die Projekte ja, wie wir sagen, Großprojekte sind, die haben ja eine Einzigartigkeit.
Ja, klar.
Ja, du kannst ja zwar das gleiche Equipment irgendwo bauen, aber da ist die Halle anders, da sind die Rahmenbedingungen anders, die handelnden Personen anders. Und insofern hast du immer wieder etwas, was unvorhergesehen ist. Wir sind ja auch auf Unterlieferanten oder von Unterlieferanten abhängig. Auch denen kann mal ein Fehler unterlaufen. Und wenn man das nicht schafft, als Team mit den Kunden und den Unterlieferanten Hand in Hand das Projekt immer wieder zum Erfolg zu führen, dann kann man sich so in den Weg stehen, dass man das Projekt vernichtet.
Ja. Ja, das ist definitiv der Fall. Das ist natürlich auch ein roter Faden durch. Du hast es gerade auch schon gesagt und das haben auch alle weiteren Gäste in dem Podcast mehr als deutlich zum Ausdruck gebracht, dass der Faktor Mensch sicherlich ein ganz, ganz entscheidender Faktor ist oder der entscheidende Faktor ist.
Ich glaube, das eine ist der Mensch und die Erfahrungswelt der Menschen, die an diesen Projekten arbeiten. Also was du auch oft gesehen hast, ist, wenn große Corporation dann die tolle Idee haben und sagen, ich glaube, wir gehen in den Anlagenbau und dann machen wir heute mal in der Branche den Anlagenbau und dann in der Branche den Anlagenbau. Auch das funktioniert nicht gleich, denn Menschen wachsen in ihrer Branche auf und sprechen auch die Sprache ihrer Branche. Und sagen wir mal, das beste Beispiel ist immer für mich das Projekt, Wort Projekt. Was ist überhaupt ein Projekt? Ja, wenn man in eure Beratungsbranche geht, dann ist Projekt was ganz anderes als im Anlagenbau. Geht man in die Software, ist Projekt wieder was ganz anderes. Also man kann sich an dem Begriff Projekt schon ganz toll aneinander vorbeileben. Ja, bei den einen ist das Projekt schon in der Abwicklung, bei dem anderen ist es was, was man plant. Also was ist überhaupt ein Projekt? Und das ist nur ein ganz kleines Beispiel. Wenn du nicht die Branche kennst, wenn du nicht das Blut dieser Branche verstanden hast, dann ist es unheimlich schwer, die anderen zu bringen. Ja, wenn du rein aus einer Softwarebranche kommst und dann mit einem Stahlwerker zusammen ein Stahlwerksprojekt umsetzen willst, dann ist das gar nicht so einfach.
Ja. Ja, da stimme ich dir zu. Was mich so leicht zögern lässt, ist Folgendes. Wenn man ja ein Projekt als solches mal betrachtet, ja, habe ich immer wieder festgestellt, auch industrieübergreifend, und das hatte ich ja vorhin auch gesagt, ich komme ja sehr stark aus der IT-Industrie, für mich ist ein Projekt immer die kleinste unternehmerische Einheit in einem Unternehmen. Ja, und ein Projektleiter ist im demzufolge auch der CEO eines Projektvorhabens. Ja? Ja, das heißt, er muss auch, ich sag mal, für sein Projekt in eine unternehmerische Verantwortung treten. Und da sind wir auch bei solchen Faktoren wie Risiko oder Risikomanagement. Ja, also bin ich jemand, der eher auf Risiken schaut und irgendwelche Vermeidungsstrategien versucht zu definieren. Das kann man machen, dann wird die Excel-Liste unendlich lang. Ja, oder bin ich jemand, der Risiken in einem Projektvorhaben akzeptiert, diese Risiken auch bewusst sucht, außer Frage, und dann allerdings entsprechende Maßnahmen darauf aufsetzt, um diese Risiken gezielt zu managen. Ist das für dich ein Betrachtungswinkel, den du teilen kannst? Und wie gehst du in deinem Verantwortungsbereich mit Risiken um, beziehungsweise was ist deine Anleitung Richtung Programm- und Projektmanager in deinem Unternehmen, um Risiken entsprechend zu betrachten? Weil das ist ja am Ende des Tages sicherlich auch ein ganz wesentlicher Schlüsselfaktor, um Projekte erfolgreich umzusetzen.
Ich glaube, Uwe, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ich glaube, du hast vollkommen recht. Und das ist ja auch in den Podcasts überall erwähnt worden. Ich glaube, es gibt keine Großprojekte ohne Risiko. Das
klar.
Ist so. Das ist in der Natur des Großprojekts. Ich glaube, uns davor ist aber, bevor wir überhaupt über da reden, vermeiden oder managen, ist ja die Frage, erkennen oder nicht erkennen.
Ja, sehr.
Ich glaube, das ist die Kunst, ja. Und das ist, glaube ich, das, was ich auch vorher meinte. Wenn du natürlich Leute hast, die aus dieser Branche kommen, die gleiche Sprache sprechen, dann können die auch die Risiken überhaupt erstmal identifizieren. Denn das Allerschlimmste für einen Projektmanager und für einen, der für diese Projekte nachher als Unternehmenslenker verantwortlich ist, ist ja, wenn ein Risiko eintritt, das man nicht vorher als Gefahr gewittert hat.
Exakt.
Ja? Und wenn man natürlich, das ist immer und auf das passiert ja noch, wenn du so erfahren bist. Also dafür brauchst du, glaube ich, einmal überhaupt ein Risikomanagement, was natürlich, oder ein Krisenmanagement, was du in einem Unternehmen ja genauso brauchst, dann auch ein Unternehmen versucht natürlich auch Risiken vorherzusagen und trotzdem kommt mal eine Krise, mit der keiner gerechnet hat. Ich glaube, Covid war so etwas, was gar nicht viele von uns die Pandemie früher auf dem Plan haben. Trotzdem haben wir alle nachher ein Risikomanagement aufgesetzt dafür, ein Krisenmanagement. Also das braucht man bestimmt, dass man da was zurückgreifen kann, auch für das Unvorhergesehene. Aber dann ist das andere wirklich das Risiko erkennen und dann die Chance des Eintritts zu vermindern oder zu vermeiden natürlich, wenn es irgendwie geht. Und dann, wenn sie kommt, dann natürlich auch zu sagen, was tue ich dann? Ich habe ein schönes Beispiel, ich habe ja länger in Südafrika gewohnt und Südafrika ist zwar ein wunderschönes Land, aber Johannesburg ist ja auch dafür bekannt, dass man gerne gehijackt wird. Und da gibt es dann ein ganz tollen Programm, das nannte sich Hijack Prevention Kurs, wurde dann auch ähnlich wie beim ADAC-Fahrertraining auf dem Racering durchgeführt. Und den Vormittag hat man sich damit beschäftigt, so fahren zu üben, dass man möglichst nicht gehijackt wird. Und am Nachmittag hat man dann geübt, wenn man trotzdem gehijackt wird, wie man sich verhält. Und ich glaube, das ist ein schönes Bild, was man ins Projekt übertragen muss. Und diese beiden Szenarien bei den Risiken, die man sieht, die sollte man durchspielen mit seinem Team und vorbereiten. Und ich glaube, wenn man das macht, und das fängt bei uns schon in den Vergaben an, dass wir natürlich dort alle Risiken auflisten, die wir in so einem Projekt sehen, dass wir sagen, welche Maßnahmen sind nötig, dass dieses Risiko nicht eintritt. Das ist für mich eigentlich Risikovermeidung. Und dann aber auch sagen, wenn es kommt, aus welchen Gründen könnte es kommen? Was wären dann nochmal Maßnahmen, die wir ergreifen könnten, um dann das Ausmaß des Risikos zu minimieren? Ich glaube, das ist für mich Risikomanagement. Und da spielt nachher natürlich auch wieder die Erfahrung des Teams ein. Ne? Ja, das ist, glaube ich, da kommt es wieder zurück auf die Menschen, die einfach natürlich in so einer Branche mit einem hohen Erfahrungswert kommen und dann sagen, ja, das Problem hatten wir, das Problem haben wir hier, da und da konnten wir es aber dann so trotzdem noch vermeiden. Das heißt, dadurch haben wir auch schon Lösungsmöglichkeiten in der Schublade, die wir dann im Falle des Eintretens auch doch noch rausziehen können und dann natürlich den Schaden minimieren. Ne? Denn das ist ja immer das, wenn ein Risiko eintritt, dann geht es um Schadensminimierung.
Ja. Aber du hast natürlich völlig recht. Ich sag mal, im Vorfeld Risiken erkennen und ein Stück weit auch schon die Gefahr zu wittern, das ist natürlich wesentlich und das kann man natürlich nur dann in der Form gut vorbereiten, wenn genau diese Industrieexpertise beziehungsweise die Erfahrungswerte vorhanden sind. Sonst kann ich ja, ich sag mal, in die Richtung mich gar nicht begeben.
Nee, es gibt ein schönes Beispiel, auch wieder so als Analogie, auch Afrika. Ich habe ein wunderschönes Bild hier zu Hause, das ist ein grüner Wald und dann frage ich immer so aus Spaß nach, wie viele Giraffen seht ihr denn da? Dann kommt als erstes, wie, da ist eine Giraffe auf dem Bild und dann sagt dann einer ganz schnell 2 oder 3 und im Schluss sind dann 20 Giraffen in diesem Wald, die dann ganz normal stehen. Das ist eine normale Fotografie von einem Wald. Wenn du erfahren bist, siehst du die. wenn du nicht erfahren bist und das erste Mal mich mit dem Thema beschäftigst, siehst du die einfach nicht. Ja. Und ich glaube, das ist ein schönes Beispiel. So ist es auch in der Industrie. Du schnupperst das Thema dann schon. Du hörst es schon raus. Du siehst es schon, dass es kommt. Und ich glaube, dass der Spruch Schuster bleibt bei deinen Leisten gar nicht so falsch. Ja.
Ja, definitiv, definitiv. Und ich sag mal, wir alle, das ist ja völlig klar. Also wenn wir jahrelang in einer Industrie arbeiten, entwickeln wir auch eine Konditionierung, ja, und haben dann auch entsprechende Filter. Und dann passiert genau das, was du gerade anhand dieses Bildes so skizziert und beschrieben hast, ja. Genau. Wenn wir von komplexen Programmen und Projekten sprechen, du schaust jetzt in dein eigenes Unternehmen, habt ihr, wenn es für Projektvorhaben geht, wenn es um Projektvorhaben geht und es geht darum, Mitarbeiter zu schulen, ja, gibt es in diesem Schulungsszenario besondere Schwerpunkte, wo du sagst, die haben wir in den letzten Jahren bewusst nochmal eingebracht, ja, weil uns aufgefallen ist, dass eine ganz bestimmte Schwerpunktsetzung für uns nochmal entscheidend ist. Weil ich habe das in vielen verschiedenen Unternehmen durchaus erkannt, dass man insbesondere in den letzten 6, 7 Jahren noch zusätzliche Schwerpunkte dort reingelegt hat. Ich bringe einfach mal ein Beispiel. Es war ganz stark das Thema in 2 Unternehmen. Wie definiert sich Verantwortungsbereitschaft? Wir hatten das auch mit in der Perspektive betrachtet, als wir das Hexagon in der ersten Staffel stärker in den Fokus gerückt haben. Wie definiert sich Verantwortungsbereitschaft in erfolgreichen Projekten, dass man in den Schulungsszenarien in den Unternehmen das Thema Verantwortung nochmal skizziert hat und auch anhand von Fallstudien dargelegt hat, wie sich Verantwortung in Programmen und Projekten definiert. Ja. Habt ihr dort ähnliche Erfahrungen gemacht oder sagst du, Uwe, wir haben unsere klassischen Programm-Projektmanagement-Schulungen, die werden durchlaufen. Das ist so, als wenn du irgendwann mal einen Führerschein machst, ja, und die eigentliche Praxiserfahrung machst du erst dann, wenn du mal ein paar Kilometer gefahren bist.
Hier der Fall, als ich bei ABP angefangen habe, war ein bisschen anders auch gelagert. Wir waren eigentlich eine sehr von den Ingenieuren getriebene Firma. Und die Ingenieure hatten eigentlich immer das Sagen. Und das ist die Gefahr, glaube ich, bei den klassischen ingenieurgetriebenen Unternehmen, dass immer die Ingenieure sagen, wir dürfen entscheiden, wie es wird. Und ich glaube, was du vorher gesagt hast, ist ganz wichtig. Der Projektmanager ist ein Unternehmer im Unternehmen.
Genau.
Er muss auch diesen Freiheitsgrad haben und wenn ihm Ressourcen zugesagt sind, dass er sie dann hat und wenn sie dann ein anderer wieder haben will, dann muss er das mit ihm diskutieren, dann sind sie vergeben, wie ein Kunde eigentlich, ein Externer. Und das war hier bei uns eigentlich der große Kraftakt, diese Struktur so umzusetzen. Und das haben wir natürlich jetzt mit Tools im ERP-System oder sonstigem auch hinterlegt, dass wir natürlich wirklich hier den Projektmanager als Unternehmer im Unternehmen etabliert haben und dass er als solcher auch akzeptiert. Das ist kulturell gar nicht immer so einfach. Das ist nämlich wirklich ein Veränderungsprozess, den man hier durchführen musste und der aber wirklich dann auch erfolgreich ist. Und ich glaube, das ist das Wichtige, dass wir geben natürlich durch Prozesse Leitplanken, durch Tools Leitplanken, durch mitlaufende Kalkulationen, all solche Themen, die man natürlich womit man so ein Projekt dann flankiert. Aber das ist das Wesentliche. Unsere Projektmanager selber gehen natürlich auch Projektmanagement Schulungen. Das heißt, sie müssen nicht nur das, sie lernen sowohl theoretisch als auch natürlich dann, wenn sie aus einer anderen Branche zu uns kommen, nochmal mit erfahrenen Projektmanagern, damit sie sich auch in dieser Branche einarbeiten können. Das ist auch wichtig. Also wir werfen jetzt nicht einen Projektmanager ganz kalt einfach in ein Projekt rein, wenn er nicht aus der Branche kommt. Das ist auch wichtig. Der kann sehr erfahren sein. Trotzdem glaube ich, ist es wichtig, dass er ein Projekt mit jemand anderem bei uns auf jeden Fall mal abwickelt, damit er überhaupt unsere Branche versteht.
Wenn du sagst, Projekte werden abgewickelt, Projekte werden gemanagt. Hat sich aus deiner Perspektive, sind Unterschiede deutlich geworden vor der Pandemie und nach der Pandemie?
Ja, ich glaube, das Problem ist, dass, sagen wir mal, die Reisebereitschaft bei dem einen oder anderen etwas geringer geworden ist und man glaubt, dass man vieles nur noch per Teams machen kann. Ich glaube, auf der einen Seite ist es hilfreich, weil wir doch viele Sachen jetzt schneller mal per Teams absprechen.
Absolut.
Ja, auf der anderen Seite wird unterschätzt, wie wichtig es ist, dass man am Tisch zusammensitzt und dass man sich auch wieder im Team auch auf der menschlichen Seite, auf der kulturellen Seite kennenlernt. Und das kriegst du über Teams sehr schlecht hin. Vor allem, wenn du dich nicht kennst. Du kannst es dann auffrischen, wenn du es mal gemacht hast. Aber also wir fahren nach wie vor zu Kickoffs-Meetings zum Kunden hin oder laden die Kunden ein.
Das nach wie vor, ganz wichtig. Konsequent.
Das machen wir ganz konsequent, weil dieses Bonding und sich zu verstehen, wichtig ist. Nun sind wir ja auch im internationalen Anlagenbau tätig.
Klar.
Und fast bei 90% unseren Projekten ist Englisch die Sprache der Kommunikation, aber für alle die Fremdsprache. Und Da gilt es ja dann auch, sagen wir mal, Sprachbarrieren zu überwinden immer wieder und kulturelle Eigenarten auch herauszuarbeiten, dass man die auch adressieren kann. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man sagen kann, jo, du, ich frage jetzt hier nochmal nach, meinst du das wirklich? Also einfach nur mal ein Beispiel sprachlich, was ja sehr nett ist, ne? Wenn der Amerikaner sagt, I'm coming, I get this order in a, this product in a couple of weeks. Yeah. Dann hat er eine Erwartung und der Engländer sagt, yes, you get it in a couple of weeks. Und nach zwei Wochen ruft der Amerikaner an und fragt, wo ist ich? Und der Engländer sagt, wieso, ich habe doch gesagt, es dauert noch ein paar Wochen. Ne? Also, und das ist nur ein Beispiel, wo das, sagen wir mal, obviously natürlich das Missverständnis auf der Straße liegt. Aber das passiert ja in ganz vielen Kulturen.
Ja, ein schönes plakatives Beispiel. Das ist total nachvollziehbar. Ist absolut richtig, was du sagst. Sag mal, ist das recht leicht zu managen und zu überzeugen? So nach dem Motto, wir treffen uns für diesen Kickoff jetzt persönlich. Ich erlebe es auch immer wieder, dass in der heutigen Zeit, und jetzt bin ich ganz weit davon entfernt, irgendein Generationsbashing zu betreiben, aber auch bei jüngeren Kolleginnen und Kollegen, ja, die sagen, hey, bub, muss das denn jetzt unbedingt sein? Ja, es kriegen wir auch via Teams hin, ja, die Logistik, die dahinter steckt, etc. pp. Und dann kommt man mit dem Argument, dass man vieles halt hybrid entsprechend erarbeiten kann und dass Teams natürlich ein super Werkzeug ist, wie andere Plattformen entsprechend auch. Aber das, ich sag mal, der persönliche Dialog ist ja auch eine vertrauensbildende Maßnahme, ja. Oder man muss sich ja auch riechen. Ist ja ganz entscheidend wichtig. Ist ja auch der Kit, der ein Programm oder Projekt zusammenhält. Ja, sonst funktioniert es ja auch nicht. Aber das nochmal zu transportieren und hier auch nochmal zu überzeugen, das ist schon mal ganz spannend, ist schon in Teilen nochmal ein Weg, den man jetzt in den letzten 2-3 Jahren gehen muss.
Ja. Also er ist schwerer geworden und wir haben auch festgestellt, wie du es richtig sagst, es gibt auch Mitarbeiter, die diesen Weg nicht gehen wollen, von dem man sich dann vielleicht auch trennen muss, weil es dann wirklich in unserer Branche nicht geht. Ich glaube, das ist auch wichtig. Die Bereitschaft, sagen wir mal, wie wir früher in unserer Generation gesehen haben, da wurde es gar nicht hinterfragt, da hat man es gemacht.
Ja, gut.
Ja, das ist bestimmt heute anders. Das Life-Balance-Thema ist ein Thema. Ich glaube, letztens hat mir einer ganz nett gesagt, naja, du musst das so sehen, Till, wir arbeiten einfach effizienter, als ihr das tut.
Ja,
hab das jetzt mal so stehen gelassen, okay. Aber da ist schon so eine Einstellung dahinter. Und
ja, mag auch ein Teil der Fall sein. Ja.
Ich hatte jetzt auch einen Bewerber bei uns für unseren Ausbildungsberuf in der Schlosserlehre bei uns in der Werkstatt. Der kam wirklich oft mit der Frage ins Bewerbungsgespräch, wie sieht das denn mit Homeoffice aus? Da habe ich gesagt, ja, wir stellen dir die Werkstatt demnächst zu Hause hin. Also das ist natürlich schon spannend, was man heute erlebt. Aber ich glaube grundsätzlich nein. Also wir versuchen natürlich in Interviews, wenn wir Leute einstellen, das herauszuarbeiten, dass das für uns ein ganz wichtiger Faktor ist und das Reisen und das Treffen von Menschen zu unserer Aufgabe gehört. Also Leute, die nicht dazu bereit sind, denke ich, haben langfristig bei uns in der Branche nach wie vor keine Zukunft. Ja. Bestimmt kann man Teams benutzen. Wir haben ja auch selber eine virtuelle Akademie entwickelt, in der wir dann auch Meetings abhalten, weil sie den Vorteil hat, dass man ein emotionales Lernen hat. Also das geht schon mal eine Stufe weiter als das reine Teams-Meeting, weil man wirklich interakt mit Avataren und sich in Räumen bewegt und dadurch natürlich wenigstens auch anders erinnert. Denn dieses zweidimensionale am Bildschirm Präsentation sich angucken, ist unheimlich schwer nachher das Ganze in den zeitlichen Horizont einzuordnen, weil du es einfach nicht richtig abspeicherst. Wenn du dich räumlich bewegst, das weißt du auch, wenn man in einem Meeting sitzt, dann weiß man noch genau, wo man gesessen hat, wer neben einem gesessen hat und dann fällt einem auch das Thema wieder ein, über das man gesprochen hat.
Ja, das stimmt.
Das bietet der Teams gar nichts. Das versuchen wir in so einer virtuellen Akademie wenigstens teilweise aufzugreifen. Also wir arbeiten schon mit Tools, um es zu vermeiden und weniger zu machen als in der Vergangenheit. Durchaus natürlich auch zu hinterfragen, war alles richtig, was man in der Vergangenheit gemacht hat? War es nicht doch zu viel? Aber ganz ohne geht es bei uns nicht. Das nach wie vor, was ich eingangs gesagt habe, Menschen machen den Erfolg aus. Und wenn die nicht auch mal abends zusammen ein Bier oder einen Tee oder einen Kaffee trinken, was immer sie möchten, aber wichtig zusammensitzen, dann funktioniert es nicht.
Sehr schön, sehr schön. Ja, wir könnten uns sicherlich noch 1-2 Stunden unterhalten über das Thema. Das ist auch gar keine Frage. Aber das ist an sich, da können wir guten Punkt setzen, dass du sagst, Menschen machen den Erfolg aus. Und da hast du nochmal ein dickes Ausrufungszeichen gesetzt. Wir haben uns darüber unterhalten, wie eine Zielsetzung definiert wird, wo du nochmal deutlich zum Ausdruck gebracht hast. Es ist ganz entscheidend wichtig, sich darüber intensiv in den Dialog zu begeben, über das, was erreicht werden soll. Wie definiert sich Erfolg? Ich bin nochmal darauf eingegangen, dass es ja solche Instrumente gibt wie das Statement of Work, wo genau diese Fragestellung aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet werden, eine technische, eine fachliche Perspektive, politische, kulturelle Perspektiven, um dann einfach mal genau eine solche Zielsetzung für die relevanten Stakeholder in einem solchen Programm und Projektvorhaben transparent zu haben und auch entsprechend weiterzuentwickeln. Was du nochmal deutlich herausgestellt hast, ist, dass Industrieexpertise beziehungsweise eine Erfahrungswelt eine ganz entscheidend wichtige ist, insbesondere vor dem Hintergrund dessen, wir haben über das Thema Risikomanagement gesprochen. Und da bist du nochmal einen Schritt zurückgegangen, hast gesagt, ja, also klar kann ich mich darüber unterhalten, ob ich Risiken eher vermeide oder ob ich die gezielt manage. Aber ich muss mich erstmal damit auseinandersetzen, schaffe ich es denn überhaupt, Risiken frühzeitig zu erkennen? Ja, um dann da entsprechende Maßnahmen aufzusetzen, damit das Risiko im bestmöglichen Fall erst gar nicht eintritt. Ich glaube, das ist nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt auch von deiner Seite gewesen, weil ich auch immer mal wieder höre, dass die Industrieexpertise, das ist manchmal ganz interessant, gar nicht so entscheidend wichtig ist, dass man jemand aus einer anderen Industrie nehmen kann. Das macht sicherlich auch schon mal eine ganze Menge Sinn, je nachdem, was das für ein Programmprojektvorhaben ist, weil man einfach mal sagt, think out of the box, lass uns mal aus einer anderen Industrie spannende Dinge mit erfahren. Aber wenn es um komplexe Programm- und Projektvorhaben geht, ist es, glaube ich, ganz entscheidend wichtig, einen entsprechenden Track Record in einer ganz bestimmten Industrie zu haben, weil das Thema Risiko, Risikomanagement ja ein ganz entscheidender Faktor ist. Und du hast völlig recht, ich muss erstmal auch eine Erfahrung kam, dass ich Risiken frühzeitig wittern kann, dass ich sie erkennen kann. Und das war nochmal ein ganz entscheidender Faktor. Till, ich kann mich nur ganz, ganz herzlich bei dir bedanken für den heutigen Podcast. Ich wünsche dir in deiner Rolle als CEO der ABB weiterhin viel Erfolg.
Ja, und vielen Dank, einfach Uwe. Mal
auf bald. Und ich kann den Teilnehmern an dem heutigen Podcast, den Zuhörern nochmal sagen, wir werden auch in den nächsten Wochen weitere sehr spannende Gäste haben und ich sage bis dahin und tschüss.
Tschüss.